Die meisten von uns haben zu Recht Vorbehalte, wenn wir Menschen begegnen, die den Eindruck machen, dass sie allzu sehr von sich überzeugt sind. Folgende Geschichte habe ich von Muhammad Ali gehört, dem berühmten Boxer. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber es ist eine schöne Geschichte. Der war nämlich auch sehr erfolgreich und wusste es. Muhammad Ali fliegt in einem Flugzeug auf einem Langstreckenflug. Das Flugzeug gerät in Turbulenzen. Die Leuchten auf. Bitte den Sicherheitsgurt anlegen. Alle legen brav den Sicherheitsgurt an. Nur Muhammad Ali natürlich nicht und sitzt weiter groß in seinem Sitz. Die Stewardess kommt zu ihm und sagt: Mr. Ali, wir geraten in Turbulenzen. Sie müssen den Sicherheitsgurt anlegen. Muhammad Ali sagt: Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Daraufhin sagt die Stewardess: Superman braucht auch kein Flugzeug. Unser Thema heute lautet Zeuge sein, Identität und Weitergabe. Das Ganze gehört zur Predigtreihe, wie Christsein gelingt. Und deswegen war mir wichtig, hier gleich zu Beginn ein mögliches Missverständnis zu klären, auszuräumen. Nämlich das Missverständnis, derjenige, der vorne steht, der wüsste Bescheid, wie Christsein gelingt. Das ist jemand, der weiß das ganz genau. Und deswegen kann er den anderen das netterweise erklären. So funktioniert es. Mein Problem bei der ganzen Geschichte ist, mein Christsein gelingt manchmal nicht. Sogar häufig nicht. Das, was ich gerne schaffen würde, konsequent sein und all die Dinge, die ich gerne beherzigen würde, die Maßstäbe von Jesus, ich schaffe das nicht immer. Vielleicht bin ich also der Falsche, um hier vorne zu stehen. Dann denke ich manchmal, ich bin aber nicht der Einzige. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das hat schon ein gewisser Paulus geschrieben. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die eigentlich alle Christen machen. Und genau das ist der Clou an unserer Botschaft, der guten Nachricht von Jesus Christus. Der Clou dieser Botschaft ist nicht, dass wir zur Welt um uns herum sagen: Schaut auf uns, wie toll, wie großartig und vorbildlich wir das machen, wie toll das alles gelingt, 3 Schritte zu einem erfüllten Christsein. Sondern schaut auf Jesus. Schaut nicht auf uns, schaut auf Jesus. Mit ihm hat Gott das Beste und das Wichtigste in diese Welt gebracht, nämlich seine unbindestrichbedingte Liebe. Eine Liebe, die zu jedem Menschen sagt: Ich kenne dich doch ganz genau, ich sehe deine Licht- und Schattenseiten und ich liebe dich ganz genau so. Haben wir vorhin in der Lobpreiszeit gehört. Und Gott sagt: Und diese Liebe habe ich mir mein Leben kosten lassen. Das ist die Botschaft. Die Botschaft ist nicht, wie großartig wir sind, sondern wie großartig Jesus ist. Und das darf für uns Christen natürlich niemals eine billige Entschuldigung werden. Eine Ausrede dafür, nicht mehr an uns zu arbeiten. Natürlich sollen wir weiter an uns arbeiten, dem immer mehr zu entsprechen. Aber es darf keine billige Ausrede werden. Theologen sind leider, muss man fairerweise sagen, relativ gut darin, solche Ausreden zu entwickeln, die auf den ersten Blick total super begründet wirken. Ich habe von einem Pfarrer-Ehepaar gehört, also ein Pfarrer, eine Pfarrerin miteinander verheiratet. Man mag sich den Alltag gar nicht vorstellen, wo einer von den beiden, ich sage nicht, welchen Geschlecht es, einer von den beiden zu der anderen Person sagt, immer wenn er was ausgefressen hat: Das war ich nicht, das war die Erbsünde. Das kann man theologisch vielleicht begründen, aber es ist natürlich eine Ausrede. Man ist schon selber für das verantwortlich, was man falsch macht. Aber das ist dennoch das Einzige, was andere überzeugt. Diese Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes in Jesus Christus. Das ist das Einzige, was andere Menschen dauerhaft überzeugt. Das sind nicht wir. Also ich jedenfalls nicht. Es ist vielleicht höchstens der aktuelle Papst. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht unsere Abteilung, es tut mir auch leid, aber wir Evangelischen sind ja alle so ein kleines bisschen neidisch auf den derzeitigen Papst Franziskus. Ich habe vor einer Weile in einer Tageszeitung ein Foto von seinem Dienstwagen in Italien gesehen. Das ist eine uralte Rostlaube, 20, 30 Jahre alt, weil er dem Vatikan untersagt hat, für ihn einen Neuwagen anzuschaffen. Er hat gesagt: Das reicht, fährt doch. Dieser Papst, der sich geweigert hat, in die großen päpstlichen Gemächer einzuziehen, weiter in einem besseren Wohnheim wohnt und jeden Morgen mit dem Bus zur Arbeit fährt, wie jeder Arbeitnehmer, und sich zunächst einmal dort seinen Kaffee am Automaten selbst holt. Das überzeugt die Leute, das kann ich schon verstehen. Oder so jemand wie Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Pastor, der im Widerstand gegen die Nazis war und eine Ausstrahlungskraft weit über die Grenzen des Christentums hinaus hat. Und der kurz bevor er zur Hinrichtung abgeführt wird, zu seinem Mörder sagt, das ist das Ende, für mich der Anfang des Lebens. Solche Leute überzeugen andere, selbstverständlich. Die allerdings auch nur deswegen, weil sie sich ihr Leben lang so sehr von Jesus haben bestrahlen lassen, dass sie gar nicht mehr so schrecklich viel über sich nachdenken. Von dieser Botschaft haben sie sich so sehr prägen lassen, dass sie gar nicht mehr so viel über sich nachdenken. Wie geht das also praktisch? Zeuge sein von diesem Jesus, diesen Jesus bezeugen. Drei Gedanken zum Thema Zeuge sein. Nächste Folie. Erstens, der Zeuge zeigt von sich weg. Eine hochgeschätzte ehemalige Kollegin von mir hat erzählt, dass sie in ihrer stillen Zeit regelmäßig ein Gebet spricht, das schlicht und ergreifend lautet, Gott, du bist Gott und ich bin es nicht. Gott, du bist Gott und ich bin es nicht. Das ist jetzt vielleicht vom Informationsgehalt her nicht so unglaublich neu, aber je länger man es spricht, desto mehr merkt man, ja, das tut gut. Vielleicht können wir das mal zusammen sprechen. Gott, du bist Gott und ich bin es nicht. Merkt ihr, wie gut das tut? Ja, es entspannt. Plötzlich wird die Last des Universums von den eigenen Schultern genommen. Ich bin gar nicht Gott, ich muss es auch nicht versuchen, so zu sein, ich schaff's. Nein, Gott ist Gott. Das tut gut. Und genau das steckt im Vorgang des Bezeugens. Bezeugen heißt, ich zeige von mir weg auf Jesus. Es geht nicht um mich, sondern um Jesus. Das schreibt schon Paulus, nächste Folie in 2. Korinther 4, sagt er, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Ich vermute, einige von uns haben das schon mal erlebt, dass jemand den Eindruck erweckt, dass er sich selbst predigt. Und das geht nach hinten los. Mir ist das mal so gegangen, als ich in England eine Zeit verbracht habe. Da habe ich einen Prediger erlebt. Ich sage selbstverständlich nicht, wer das war oder wo das genau war oder wann. Der machte diesen Eindruck zumindest. Der stolzierte bei seinen Veranstaltungen immer so auf und ab und durchbohrte alle mit Blicken. Nicht freundlich angucken, das ist ja in Ordnung, aber so, dass man sich sofort schuldig fühlte, auch wenn man gar nichts gemacht hatte. Und wenn man wagte, seine Predigt kritisch zu hinterfragen, dann vergeistlichte er sofort die Kritik und sagte, wie kannst du es wagen, den Herrn zu hinterfragen? Aber es war ja nur seine Predigt, das war nicht der Herr. Und daraufhin haben einige Freunde von mir und ich aus der christlichen Studentengruppe, aus der wir kamen, das waren alles auch so Adrian Pless-Fans, also Fans von absurdem, anarchischem, christlichem Humor. Wir haben uns vorgenommen, was wir leider niemals umgesetzt haben, wir haben uns vorgenommen, eines Tages gehen wir mal in eine seiner Veranstaltungen, setzen uns in die erste Reihe, warten, bis er uns wieder mit Blicken durchbohrt und machen dann... haben wir leider nie gemacht, aber auch Christen dürfen frech sein. Also das haben wir schon erlebt, das geht nach hinten los. Und wir haben hoffentlich auch schon häufig das Gegenteil erlebt, dass jemand so begeistert ist vom Evangelium, dass er sich nicht selbst predigt, sondern das Evangelium. Und an dieser Stelle erlaube ich mir auch einen Namen zu nennen, weil das ja ein positives Beispiel ist. Ich denke da zum Beispiel an Eckhard Krause, Evangelisten aus der Nähe von Hannover, inzwischen im Ruhestand, predigt da immer noch jemand, der wie kaum ein anderer von der Liebe Gottes schwärmen kann. Und man merkt, wie es so mit ihm durchgeht. Er hat mal gesagt, ich erhole mich beim Predigen. Ich erinnere mich an eine evangelistische Veranstaltung an einer Uni. Da waren im Vorfeld ein paar Leute zusammen. Eine Studentin sagte, ich kann mit dem christlichen Glauben nichts anfangen. Die Christen sind alle so eng und so, ist nichts für mich. Nachdem die Veranstaltung zu Ende war und sie diese Predigt gehört hatte, stand sie wieder im Kreis mit anderen zusammen und tanzte so die ganze Zeit hin und her und summte so vor sich hin. Und jemand fragte sie, was ist denn mit dir los? Und sie sagte, ich weiß auch nicht, ich bin auf einmal so fröhlich. Und die anderen, die dabei standen, denen kamen fast die Tränen. Weil sie merkten, diese Botschaft hatte diese Person, die so weit weg war, ergriffen. Weil da jemand nicht sich selbst predigt, sondern Jesus. Erstens, der Zeuge zeigt von sich weg. Zweitens, der Zeuge hat gute Gründe. Manchmal sagen ja Menschen zu Christen, das ist ja toll, dass du das glauben kannst. Das gibt dir Trost und Zuversicht und Halt. Aber kann man das nicht auch haben, ohne das alles zu glauben? Kann man nicht den gleichen Effekt auch ohne diese ganzen Glaubensvorstellungen haben? Dahinter steckt möglicherweise die Vorstellung, als sei Christsein nur ein Gefühl, es ginge nur um ein Gefühl, und das Gefühl könnte man auch haben mit einem anderen Etikett. Alles andere sei nur zusätzlich. Im Neuen Testament dagegen steckt im Zentrum die Überzeugung, am Anfang des christlichen Glaubens steckt nicht ein Gefühl oder eine Vermutung, sondern ein Ereignis. Am Anfang des christlichen Glaubens steht ein Ereignis, nämlich Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, in diese Welt hineingekommen ist, für unsere Sünden gestorben, auferstanden ist. Ein Ereignis, das man miterleben konnte. Und deswegen sind die ersten Christen, die davon bezeugen, im wörtlichen Sinne Augenzeugen. Und man spürt das Staunen darüber, dass sie Gott live bei der Arbeit erlebt haben, noch in ihren Sätzen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, heißt es zum Beispiel, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, damit ist Jesus gemeint. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Nur ist es heute nicht mehr so, dass wir Jesus leibhaftig, sichtbar, anfassbar vor uns haben, auch wenn er direkt neben uns ist, aber wir können ihn nicht einfach herzeigen. Aber wir können gute Gründe dafür nennen, das, was im Neuen Testament von Jesus steht, historisch ernst zu nehmen. Ich nenne mal zwei. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Gründe. Ich nenne zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, die Zeit zwischen den Ereignissen im Neuen Testament und der Abfassung der ersten Texte, die davon berichten, ist sehr kurz im Vergleich zu vielen anderen antiken Dokumenten. Also aus der gleichen Zeit, römische, griechische Geschichtsschreibung. Wenn damals irgendwas passiert ist und jemand das aufgeschrieben hat, dann war der zeitliche Abstand zwischen den Ereignissen und den ersten Texten oft sehr, sehr lang, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Beim Neuen Testament dagegen ist der zeitliche Abstand bei den ältesten Schriften nur 20 Jahre. Jesus ist um das Jahr 30 herum öffentlich aufgetreten. Die ältesten Texte sind die Paulusbriefe in den 50er Jahren entstanden, 20 Jahre danach. Die Evangelien sind so ab 70 nach Christus entstanden, also rund 40 Jahre nach den Ereignissen. Manche Leute sagen auch, sie sind vielleicht sogar noch älter. Das ist ein im Vergleich zu anderen antiken Ereignissen unglaublich kurzer Zeitraum. Die Vorstellung, dass da irgendwer, der Vatikan, den gab es damals doch gar nicht, oder die Illuminati da irgendwas verändert oder verwurstelt haben könnte, ist einfach falsch. Das kann man nicht freundlicher sagen. Es ist einfach nicht begründbar. Wir können das, was im Neuen Testament steht, aus diesem Grund schon allein historisch sehr ernst nehmen. Erstes Argument. Zweites Argument, die Augenzeugen. Das waren ja diejenigen, die dafür verantwortlich waren, dass diese Texte überliefert werden. Das waren die Führungsgestalten der frühen Gemeinde, Petrus und die führenden Jünger. Die kommen in diesem Text nun erstaunlicherweise ziemlich schlecht weg. Petrus verlässt Jesus in der entscheidenden Stunde. Die Jünger sind oft begriffsstutzig, sagen immer, hä, ich verstehe das gar nicht und machen immer was Falsches. Und wenn man jetzt vermuten müsste, dass die Jünger, die die Ereignisse um Jesus aufgeschrieben haben oder weitergegeben haben, dass sie da irgendwas verfälscht hätten, dann hätten sie doch vielleicht zuallererst ihre eigene Rolle so ein kleines bisschen geschönt und geglättet. Haben sie aber nicht gemacht. Das spricht dafür, sie auch sonst sehr ernst zu nehmen in dem, was sie von Jesus berichten. Das sind zwei unter vielen möglichen Argumenten für die historische Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes. Und dann müssen wir solche Argumente nicht alle drauf haben, wenn wir mit anderen Menschen im Gespräch sind. Aber es ist gut zu wissen, dass es solche Argumente gibt. Denn Glaube ist natürlich Vertrauen, aber nicht blindes Vertrauen. Glaube lässt sich nicht beweisen, aber es ist nicht blindes Vertrauen, wo ich sage, okay, ich glaube das jetzt einfach, sondern sehendes Vertrauen, Vertrauen angesichts all dessen, was dafür spricht. Und es gibt Menschen, die sind sehr dankbar, wenn wir ihnen solche Gründe nennen. Zweitens, der Zeuge hat gute Gründe. Drittens, der Zeuge ist überzeugt und deshalb entspannt. Er ist überzeugt und deshalb entspannt. Wenn jemand unentspannt für den Glauben wirbt, geht es meistens nach hinten los. Bei dem englischen Evangelisten Nick Pollard habe ich gelesen, dass er als Jugendlicher mit 16 Jahren zum Glauben gekommen, das so ein kleines bisschen falsch gesehen hat und sich voller glühendem Missionseifer vor dem Einkaufszentrum seiner Heimatstadt aufgebaut hat mit einem Packen Traktat in der Hand. Dann kam ein Mann auf ihn zu mit zwei hochbeladenen Einkaufstüten und der kleine Nick stellte sich ihm entgegen und sagte, ich möchte Ihnen dieses Traktat geben. Der Mann sagte, ich habe keine Hand frei. Geht weiter. Nick denkt sich, das ist die heilsgeschichtlich entscheidende Stunde, das geht nicht. Läuft hinter ihm her, baut sich wieder vor ihm auf und sagt, ich möchte Ihnen dieses Traktat geben. Der Mann sagt, ich habe keine Hand frei. Geht weiter. Nick sagt, das kann nicht sein. Vielleicht entscheiden sich in der nächsten Sekunde bei ihm alles um Leben und Tod. Ist jetzt und rennt wieder hinter ihm her und sagt, ich möchte ihm dieses Traktat geben. Und der Mann sagt, warum möchtest du mir dieses Piep-Traktat geben? Das war jetzt ausgepiept, was er da gesagt hat. Nick sagt, weil Gott sie liebt. Das kommt nur in dem Augenblick nicht unbedingt rüber. Ne? Es kommt eher so ein bisschen aufdringlich rüber. Wenn man stattdessen davon ausgeht, dass Gott durch meine Botschaft spricht, dann kann man ein kleines bisschen entspannter dafür einstehen. Dann muss man nicht selber Druck machen, weil man davon ausgehen darf, Gottes Geist ist derjenige, der Menschen überzeugt. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, so sind wir nun Botschafter in Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun in Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Anders gesagt, wir dürfen darum bitten. Wir dürfen hoffnungsvoll davon ausgehen, dass Gott durch unsere Worte spricht. Und das kann uns sehr entspannt machen. Das verleiht unserem Sprechen eine ungeheure Würde, aber es macht uns auch entspannt, weil nicht wir andere überreden müssen, sondern Gott gewinnt sie durch unsere Worte, durch unsere Argumente, unsere Geschichten und so weiter. Aber Gott ist es, der Menschen für sich gewinnt. Wir können gelassen bezeugen und den Rest Gott überlassen. Und genau das wirkt erstaunlich positiv. Genau diese Kombination. Oder wie war das, als euch das letzte Mal irgendjemand von irgendwas überzeugt hat? Muss gar nichts Frommes sein, kann was ganz Alltägliches sein. Wie war das, als das letzte Mal irgendjemand euch von irgendetwas überzeugt hat? Ich vermute, das hat er nicht dadurch gemacht, dass er bestimmte Sätze sehr häufig und sehr laut wiederholt hat. Sondern wahrscheinlich hat er gesagt, was dafür spricht und gesagt, warum er das wichtig findet und dann euch es überlassen, darüber nachzudenken. Drittens, der Zeuge ist überzeugt und deshalb entspannt. Wir haben Grund zur Annahme, dass Gott unsere Worte gebraucht, um andere zu erreichen. Nur müssen andere das auch bemerken, woran wir glauben. Es muss schon irgendwann mal im Gespräch das Thema darauf kommen. Und deswegen dachte ich mir, zum Schluss dieser Predigt nenne ich euch ein paar Vorschläge für den Gesprächseinstieg. Es gibt so einen Typus von Menschen, die haben das nicht nötig. Da kommen dauernd Leute auf sie zu und sagen, wie ist denn das eigentlich, warum glaubst du? Diese Menschen gibt es, ich gehöre nicht dazu. Die meisten Menschen, wenn sie mit anderen ins Gespräch über Jesus kommen müssen, müssen aktiv damit beginnen. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich nenne mal drei. Die erste Möglichkeit ist, schlicht den anderen zu fragen, was glaubst du eigentlich? Ich habe früher immer gedacht, Gespräche über den Glauben heißen, dass ich viel rede. Ich habe festgestellt, das stimmt gar nicht. Gespräche über den Glauben heißt, dass ich vor allem Fragen stelle. Und natürlich auch hin und wieder mal was sage, aber erstmal höre. Wirklich hinhöre. Die meisten Menschen werden kaum jemals ernsthaft gefragt. Und wenn sie mal jemand ernsthaft fragt und wirklich hören will, was sie zu sagen haben, dann zeigt ihnen das Wertschätzung. Und ich wette, wenn ich zu jemandem sage, sag mal, was glaubst du eigentlich? Was glaubst du, wie die Welt beschaffen ist? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Was ist der Sinn des Lebens? Was denkst du? Ich wette, wenn ich so frage und den anderen wirklich erzählen lasse, nicht nur aus taktischen Gründen, dann wird er irgendwann zurückfragen, ja, und was glaubst du? Das war nach einer Vortragsveranstaltung im Ruhrgebiet vor etlichen Jahren. Da habe ich über den christlichen Glauben gesprochen. Nachher kam ich ins Gespräch mit einem Besucher und fragte ihn, na, wie war's? Konntest du was mit dem anfangen, was ich so gesagt habe? Und er sagte, na ja, ich habe mich schon vor Jahren mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Das ist nichts für mich. Ich sagte, interessant. Was glaubst du denn stattdessen? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Und er sagte, also das ist ein bisschen kompliziert. Ich sagte, das macht nichts, ich bin neugierig. Woran glaubst du? Also es ist wirklich sehr kompliziert. Ja, das macht nichts. Also ich glaube an 16 Götter. 16 Götter, sage ich. Er sagt, ja, ich habe doch gesagt, dass es kompliziert ist. Dann sagte ich zu ihm, pass mal auf, ich bin morgen auch noch hier an der Uni. Wie wäre es, wir treffen uns morgen um 3 in der Cafete, trinken zusammen Kaffee und du erzählst mir davon. Er sagte, okay, wir trafen uns am nächsten Tag und redeten und redeten, und er erzählte mir, dass er zu einer neuheidnischen indianischen Religion gehört. Das gibt große Camps in der Lüneburger Heide, wo die im Sommer alle zusammenkommen, und dann werden irgendwelche kalifornischen Indianer eingeflogen, die sie in diese neuheidnischen Fruchtbarkeitskulte einführen. Ich dachte die ganze Zeit etwas, was man nur rheinisch sagen kann, nämlich, war das nicht Ei gibt? Also, was es nicht alles gibt. Das wusste ich gar nicht. Hochinteressant, ja. Und ich habe aber versucht, mich nicht darüber lustig zu machen, auch wenn ich vieles natürlich sehr befremdlich fand. Und habe nachgefragt und so. Und irgendwann kam das Gespräch dann auf das, was ich glaube. Und ich habe gesagt, was ich anders sehe und was für ein Gottesbild mir in Jesus begegnet. Und der andere hat sich in diesem Gespräch nicht bekehrt, das muss ich fairerweise sagen. Aber wir haben sehr viel über Jesus gesprochen gegen Ende des Gespräches. Und dazu wäre es gar nicht gekommen, wenn ich nicht gefragt hätte, was glaubst du eigentlich? Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, den habe ich entliehen vom früheren Leiter der Berliner Stadtmission, Hans-Georg Filker. Berliner Stadtmission, das bedeutet, der war häufig bei wichtigen Empfängen irgendwo in Berlin Mitte eingeladen, wo Politiker und Wirtschaftsleute zusammenkommen, und war dann auch meistens irgendwie als Pfarrer erkennbar. Und er hat gelegentlich erzählt, dass er bei solchen Empfängen auf irgendwelche dieser wichtigen Leute zuging und sagte, Sie wissen ja, ich bin Pfarrer. Was glauben Sie eigentlich, was ich glaube? Und dann kamen die witzigsten Antworten von ganz gebildeten, zum Teil sehr einflussreichen Leuten, was die sich vorstellen, was so ein Pfarrer glaubt. Das hörte er sich alles an und sagte dann häufig hinterher, wissen Sie was, wenn ich das glauben würde, was Sie glauben, dass ich glaube, das würde ich gar nicht glauben. Und stellte dann Missverständnisse richtig. Ich fände das eine ganz nette Methode. Dritter Vorschlag, vielleicht noch ein kleines bisschen näher an unserem Alltag, kommt von einem Bekannten von mir, der eine Zeit lang auch im Ruhrgebiet studiert hat und dort in einer christlichen Studentengruppe war, zugleich als semiprofessioneller Fotograf in der Künstlerszene unterwegs war, in einer Szene, in der es leider nicht so viele engagierte Christen gab, damals zumindest. Da war er auf weiter Flur der einzige Christ, und an seiner Uni fand auch eine Evangelisation statt. Und er sagte zu manchen seiner Freunde aus diesem Künstlermilieu, das, was da heute Abend gesagt wird, das ist mir wichtig. Und du bist mir wichtig, weil du mein Freund bist. Und ich bin doch auch dein Freund, oder? Das, was da heute Abend gesagt wird, das ist mir am allerwichtigsten. Und wenn ich dein Freund bin, dann kann das, was mir am allerwichtigsten ist, dir nicht völlig unwichtig sein. Und deswegen bitte komm noch mal mit und hörst dir wenigstens an. Das konnte er sich leisten, weil er zu den Vernissagen und den Events seiner Freunde auch immer hingegangen war. Deswegen konnte er sich leisten zu sagen, wir sind doch Freunde, oder? Was dir wichtig ist, das interessiert mich. Deswegen muss dich auch interessieren, was mir wichtig ist. Komm doch mal mit. Wenn man wirklich Freund ist, dann kann man so etwas sagen. Das sind drei Vorschläge unter vielen anderen, wie man ein solches Gespräch beginnen kann, das dann wahrscheinlich meistens lange dauert. Vielleicht irgendwann dazu kommt, dass jemand sagt, also eigentlich will ich das jetzt auch glauben. Ich stelle mir vor, am Ende unseres Lebens stehen wir vor Jesus und er sagt, schön, dass du da bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Und Jesus sagt, ja, und ich sage, ja, und ich habe da auch noch jemanden mitgebracht. Amen.